Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute im Studio Benjamin Hammer, herzlich willkommen. 128 Passagieren wurde an einem Tag im Jahr 2022 das Boarding für einen Flug von Frankfurt nach Budapest verweigert, offenbar weil sie jüdisch sind und die traditionelle Kleidung ultraorthodoxer Juden trugen. Dieser Vorfall ereignete sich ausgerechnet bei der deutschen Fluggesellschaft Lufthansa. Dafür wurde die Airline jetzt zu einer Millionenstrafe durch die US-Behörden verdonnert. Wir schauen uns das in dieser Sendung genauer an. Eine Sendung mit einem Schwerpunkt zur Luftfahrt wird das heute. Es geht auch um die Klagen der Branche, dass der Standort Deutschland viel zu teuer sei. Und es geht um die Frage, wie die Sperrung des russischen Luftraumes enormen Einfluss hat auf die Flüge zwischen Deutschland und einem seiner wichtigsten Handelspartner, China. Dann schauen wir in Richtung USA vor den Präsidentschaftswahlen. Dort zeichnet sich immer deutlicher ab nach Zahlen des Statistischen Bundesamts, wie wichtig die USA wirtschaftlich für Deutschland sind. Auch über zwei Jahre danach ist das Video noch immer verstörend. Das Handyvideo soll zeigen, wie eine Lufthansa-Mitarbeiterin jüdischen Passagieren das Boarding für einen Flug nach Budapest verweigert. Begründung: Juden hätten die Probleme gemacht.
Jewish people who were the mess, who made the problems.
So Jewish people on the plane made a problem, so all Jews are banned from Lufthansa for the day.
Just for this flight.
Ein Mann, der offenbar filmt, fragt nach, weil einige Juden auf einem vorherigen Flug Probleme gemacht hätten, dürften nun alle Juden nicht mehr fliegen? Die Frau bestätigt das indirekt. Nur für diesen Flug, sagt sie. Wegen Diskriminierung hat das US-Verkehrsministerium nun eine Rekordstrafe gegen die Lufthansa verhängt. 4 Millionen US-Dollar. Isabel Karras berichtet aus Washington.
Laut Angaben des US-Verkehrsministeriums betrifft der Vorfall 128 jüdische Passagiere, die meisten von ihnen Männer. Sie waren im Mai 2022 während der Corona-Pandemie auf dem Weg von New York über Frankfurt nach Budapest. Einige von ihnen sollen sich geweigert haben, an Bord des Flugzeugs Masken zu tragen. Der Weiterflug ab Frankfurt wurde am Ende jedoch allen verweigert, die typisch jüdisch-orthodoxe Kleidung trugen, obwohl viele von ihnen sich gar nicht kannten, heißt es vom US-Verkehrsministerium. Das Lufthansa-Personal habe sie trotzdem wie eine ganze Gruppe behandelt. Die Fluggesellschaft weist diesen Vorwurf zurück. In der Vereinbarung mit dem Ministerium heißt es von der Lufthansa, das Personal habe nicht aus Vorurteilen heraus gehandelt, es habe aber Fehler in der Vorgehensweise und Kommunikation gegeben. Das Unternehmen bedauere diese Umstände und habe sich schon mehrfach öffentlich dafür entschuldigt. Die jetzt verhängte Strafe ist laut dem US-Verkehrsministerium die höchste, die es jemals gegen eine Fluggesellschaft ausgesprochen hat, wenn es um einen Verstoß gegen die Bürgerrechte ging. 2 der 4 Millionen soll die Lufthansa schon im Rahmen eines Vergleichs mit den meisten Passagieren gezahlt haben.
Isabel Karras berichtete aus Washington. Und damit gehen wir zu Samir Ibrahim an der Börse in Frankfurt am Main. Samir, 4 Millionen US-Dollar Strafe sind für den Riesenkonzern Lufthansa nicht viel, fast nichts. Aber es geht ja um viel mehr als um Geld. Eine deutsche Airline verweigert Juden in Deutschland das Boarding und die Mitarbeiterin begründet das auch noch damit, dass sie jüdisch sind. Wie groß ist der Image-Schaden und ist das ein Thema für Anlegerinnen und Anleger?
Nein, nicht mehr. Es gab diesen Image-Schaden 2022, als diese Videos bekannt geworden sind. Inzwischen ist er längst angerichtet und verschmerzt. Finanziell in der Tat auch überhaupt gar kein Problem für die Lufthansa. Das ist zum Teil ja in der Tat auch beglichen und die Millionenstrafe auch längst verbucht. Die Aktien der Lufthansa heute 1,5% im Minus, hat mit dieser Geschichte aber eben nichts zu tun. Die anderen, muss man dazu sagen, auch Air France, KLM, ebenfalls in dieser Größenordnung im Minus.
Und wir bleiben beim Thema Luftfahrt, denn die Branche hat es geschafft, im politischen Berlin für ganz schön viel Aufregung zu sorgen. Laut der Bild-Zeitung haben CDU und CSU im Bundestag einen Antrag eingebracht. Die Forderung, die Standortbedingungen für die Branche in Deutschland müssten endlich verbessert werden. In den Wochen zuvor hatten Airlines wie Ryanair oder Eurowings bekannt gegeben, Verbindungen in Deutschland aus dem Flugplan zu nehmen. Begründung auch hier, die Gebühren und Abgaben in Deutschland, die seien einfach zu hoch. Die Branche klagt, Samir, dabei haben die im vergangenen Jahr doch eigentlich sehr viel Geld verdient. Wie passt das zusammen?
Ja, das fragt man sich hier ein Stück weit auch, denn in der Tat gab es ja gute Zahlen, entsprechend ja auch die Aktienkursentwicklung. Ich habe gerade eben Gelegenheit gehabt, mit Michael Völler darüber zu sprechen. Der ist bei der ICF-Bank für die Branche zuständig und habe ihn gefragt, diese hohen Kosten, habe es ja eben schon auch im vorigen Jahr gegeben, warum jetzt die Klagen kommen.
Die Klagen beziehen sich hauptsächlich darauf, dass die Flughafengebühren steigen und angeblich sind sie zu kostenintensiv für einige Fluggesellschaften. Wobei, das kann man nicht immer nachvollziehen, aber vielleicht wird das Ganze auch genutzt, um wirklich nicht rentable Fluglinien zu streichen.
Also Klappern gehört zum Geschäft?
Klappern gehört wie immer zum Geschäft. Jeder Wirt, der nicht klagt, hat sein Geschäft nicht verstanden, sagt man ja auch. Bei den Fluglinien ist es so, dass sie natürlich mit vielerlei Dingen zu kämpfen haben. Mal sind es die Kerosinpreise, mal sind es irgendwelche Steuern auf Flüge, CO2-Abgaben. Es geht um Pilotenstreiks oder Streiks des Bodenpersonals, Streiks der Flugbegleiter. Also immer wieder wird man hören, dass Fluglinien sich beklagen. Aber wenn man sich anschaut, was sie verdienen, dann ist es oftmals ein Missverhältnis.
Und Sie haben ja in der Tat auch gut verdient. Jetzt könnte man ja die Rechnung auch umgekehrt machen, wenn man die Anzahl der Linien, die man anbietet, ausdünnt, damit ja auch Kosten spart, aber die Nachfrage weiterhin hoch bleibt, müsste es ja nach Kaufmannsgesetz eigentlich möglich sein, höhere Preise durchzusetzen.
Das wird mit Sicherheit auch so kommen und das ist einmal ein Vorgeschmack. Das wird uns vielleicht in vielen Bereichen so gehen. Es hängt natürlich auch an Kapazitäten, was Personal betrifft, teilweise sogar was Flugzeuge betrifft, dass wir mit Preissteigerungen rechnen müssen.
Flugzeuge ist ein schönes Stichwort. Auch da gab es ja zuletzt große Klagen, weil einfach zu wenig Maschinen geliefert werden konnten. Airbus und Boeing kommen mit den Bestellungen kaum noch hinterher. Kann man sich die jetzt schenken? Kann man auf diese Flugzeuge verzichten und auch da sparen?
Nein, wir gehen eigentlich davon aus, dass das weiterhin positiv sein wird. Die Leute wollen verreisen, die Leute meiden natürlich gewisse Ziele, das ist völlig klar. Geopolitisch haben wir da Probleme und man sieht auch ganz klar, dass wir Flugzeuge in der Zukunft brauchen werden. Die Anzahl der Fluggäste hat sich wieder auf den Vor-Corona-Stand definitiv wieder heraufgearbeitet und viele leiden immer noch ein wenig darunter und in dieser Zeit haben die Bestellungen nachgelassen und das muss jetzt quasi wieder aufgeholt werden.
Letzte Frage, kleiner Blick in die Glaskugel. Sie haben es gerade schon angedeutet, ja, die werden die Preise erhöhen. Nun müssen die Reisenden ja tiefer in die Tasche greifen. Eine Konsolidierung kann es die da geben, dass auch die Fluggäste unterm Strich wieder sparen können, weil es mehr Angebot geben könnte in der Zukunft?
Das wird noch einige Zeit dauern. Wir haben den Mangel an Flugpersonal dann teilweise auch schon, zu dem wir kommen sehen, der noch drastischer werden wird. Und wir sehen halt nach wie vor, dass die Flugzeuge wirklich eine gute Auslastung haben. Sprich, die Reiseunternehmen, die Reisegesellschaften, die wiederum die Kapazitäten auf den Fluglinien buchen, haben ja auch schon teilweise Probleme, ihre Kontingente, sage ich mal, in ausreichender Menge zu bekommen. Und man hört immer wieder, dass auch andere Ziele jetzt von anderen Nationen vermehrt angeflogen werden. Sprich, wir haben viel mehr Spanienurlauber aus den USA, als es noch vor 10 Jahren der Fall war, also vor Corona. Da haben sich also insgesamt am ganzen Globus einige Sachen immens verschoben.
Sagte Michael Völler von der ICF-Bank und wie gesagt, das haben wir kurz vor der Sendung auch gezeichnet.
Und live sprechen wir jetzt über die deutsche Metallindustrie. Da gibt es neue Einschätzungen.
Ja, passend zu der Aussage des Gesamtmetallchefs, der ja mit einem Arbeitsplatzabbau nicht droht, aber ihn für möglich hält. Tatsächlich ist die Stimmung schlecht. Die Unternehmensberatung Deloitte, die fragt nämlich halbjährlich die Stimmung ab. Und in der Metallindustrie ist der Index der Branche bei -19%, die Autobranche bei -23%, die gehört ja da quasi mit dazu. Schlechter ist es eigentlich nur in der Chemiebranche, wo wir ja auch nur noch negative Nachrichten gehört haben. Da liegt der Index bei -42%.
Chipentwickler bzw. Hersteller haben heute an der Börse keine besonders gute Zeit. Warum?
Schlechtes Timing, könnte man so sagen. Der Chiphersteller ASML aus den Niederlanden, der hat versehentlich seine Zahlen schon veröffentlicht. Die waren dann gestern Abend online. Das sollte alles erst später stattfinden. Das Problem dabei ist, der Konzern hat sein Ergebnis zusammengestrichen und auch die Prognose sieht nicht mehr so toll aus. Jetzt hat man keine Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Firmen der Branche, weil die ja ihre Ergebnisse noch nicht veröffentlicht haben. Die Stimmung jetzt also erst einmal schlecht. Hat auch eine Verkaufswelle ausgelöst, die von den USA über Asien jetzt bis nach Europa reicht.
Und jetzt die Herausforderung, dass Sie vier Werte in so 20, 30 Sekunden nennen müssen. Wir schauen auf den DAX, auf den Eurokurs, den Anleihenmarkt und den Goldpreis.
Ja, der DAX bei 19.426 Punkten, 0,3% im Minus. Ein bisschen nachgeben heute. Der Euro unter die Marke von 1,09 gerutscht bei 1,0891. Die Umlaufrendite auf 2,18% zurückgefallen. Und der Goldpreis bei 2.677 Dollar stabil.
Und so stabil können das nur Börsenreporter runterlesen und wiedergeben. Das war Samir Ibrahim für uns an der Börse in Frankfurt am Main. Es gab eine Zeit, da waren Flugverbindungen zwischen Deutschland und China eine wahre Rennstrecke. Die Lufthansa und chinesische Airlines flogen chinesische Städte direkt an, von denen die meisten Menschen in Deutschland noch nie etwas gehört haben. Dann kamen die Corona-Pandemie und ein Lockdown, der in China deutlich länger dauerte. Und dann kam auch noch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der russische Luftraum ist seitdem für westliche Airlines tabu, nicht jedoch für chinesische. Bei dem Thema, um das es jetzt geht, geht es um die extreme Konkurrenz zwischen Airlines. Es geht um Geopolitik und das deutsch-chinesische Verhältnis. Und das können wir jetzt besprechen mit Steffen Wurzel in unserem Hauptstadtstudio. Er ist dort unser China-Fachmann. Steffen, es läuft nicht rund im Himmel zwischen Deutschland und China. Was sind da genau die Probleme gerade?
Es sind gleich mehrere Dinge, über die es sich wirklich lohnt zu sprechen. Auffällig ist, dass es mehrere Fluggesellschaften gibt, die in den vergangenen Wochen angekündigt haben, wir streichen Verbindungen nach China. Die Lufthansa etwa, aber auch die skandinavische SAS, die polnische LOT oder auch die British Airways. Die Gründe sind verschieden, aber deutlich wird, die Zeiten haben sich wirklich geändert. Bis vor Corona wollten ja alle großen Fluggesellschaften aus Europa ein Stück vom großen China-Kuchen abhaben. Jetzt eben nicht mehr. Die Flugzeuge aus Deutschland nach China, die waren immer überbucht, was vor allem an den vielen Geschäftsreisenden lag. Jetzt eben nicht mehr. Die Gegenbewegung. Die Lufthansa hat angekündigt, dass sie die tägliche Verbindung von Frankfurt am Main nach Peking streicht. Das ist immerhin eine ihrer ältesten Langstreckenverbindungen nach Asien.
Warum macht die Lufthansa das?
Ja, da kommen viele Dinge zusammen. Eine Unternehmenssprecherin teilt mit, wir machen das aus wirtschaftlichen Gründen. Die Lufthansa argumentiert unter anderem, Fluggesellschaften mit Drehkreuzen in den Golfstaaten oder auch in Istanbul, die seien im Vorteil gegenüber der Lufthansa, weil sie zum Beispiel geringere Abgaben zahlen müssen, weil sie geringere Sozialstandards hätten. Sie arbeiteten dort schlicht einfach billiger. Dann aber auch, und das ist wichtig, Sie erwähnten es, Benjamin Hammer, europäische Airlines können seit Anfang 22, seit dem russischen Volleinmarsch in die Ukraine, nicht mehr über den riesigen Luftraum Russlands fliegen. Früher, klar, die Standardroute auf dem Weg nach China. Ja, und Fluggesellschaften, die nicht aus der EU kommen, die dürfen das nach wie vor über Russland fliegen. Die sparen zum Beispiel auf dem Weg nach China im Vergleich zur Lufthansa bis zu 2 Stunden Flugzeit. Erhebliche Kosten werden dann natürlich auch in Sachen Kerosin gespart. Und auch chinesische Gesellschaften fliegen weiter über Russland direkt nach Deutschland und deswegen sehen wir da auch durchaus günstige Tickets. Was auch daran liegt, dass zumindest die staatlichen chinesischen Gesellschaften gar keine Gewinne machen müssen. Das Zahlen zeigen, Air China und China Eastern etwa, die auch nach Deutschland fliegen, umgerechnet in Euro, haben die zuletzt hunderte Millionen Verluste gemacht. Auch hier gibt's also chinesische Überkapazitäten und für ab nächstem Jahr wurden sogar zusätzliche Passagierverbindungen zwischen beiden Ländern erlaubt. Ja, und nach allem, was wir wissen, werden diese Slots nur chinesische Airlines besetzen.
Lufthansa und Co. streichen Passagierverbindungen, klassische Passagierflüge in Richtung China. Wie sieht's in der Frachtfliegerei aus?
Ja, das ist tatsächlich ein Bereich, in dem die Geschäfte sehr gut laufen, auch für deutsche Gesellschaften. Und das wiederum hat auch und gerade mit China zu tun. Denn die Luftfrachtbranche profitiert vom Boom der chinesischen Online-Shops wie Shein oder Temu. Diese Waren gelangen per Luftfracht zu uns, Elektronik, Kleidung zum Beispiel. Deswegen sind Frachtflieger von China nach Deutschland voll. Auch die Päckchen, die im Bauch von Passagierflugzeugen nach Europa gelangen, sind damit dabei. Luftfracht zwischen China und Deutschland boomt also. Da passt ins Bild, was das Bundesverkehrsministerium auf Deutschlandfunk-Anfrage mitgeteilt hat. Es wird zusätzliche 17 wöchentliche Frachtflüge je Seite geben. Zur Wahrheit gehört aber auch, was mir ein hochrangiger Manager der deutschen Luftfahrtbranche vor kurzem sagte: die Frachtflüge von China nach Deutschland, okay, die sind voll, aber die Frachtkapazitäten von Deutschland nach China, die seien anders als früher bei weitem nicht ausgelastet.
Steffen, was sagt uns all das über den aktuellen Zustand der deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen?
Ja, erstens, Fracht boomt, weil Deutschland unglaublich viele Konsumgüter importiert. Zweitens, die andere Richtung, kein Boom. Das war früher deutlich mehr. Drittens, wenn wir auf die Passagieraufkommen blicken, ja, viele Geschäftsreisende müssen nicht mehr nach China reisen, weil die ganzen Angelegenheiten dort lokal von lokalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erledigt werden. Und viertens, China profitiert massiv von den guten Beziehungen zum Aggressorstaat Russland, weil eben chinesische Airlines dort weiter über den russischen Luftraum fliegen können.
Das waren Einschätzungen von Steffen Wurzel aus unserem Hauptstadtstudio. China bleibt für Deutschland ein wirtschaftlich wichtiges Land, ob mit mehr oder weniger Flugverbindungen. Und immer wichtiger werden für Deutschland die USA. Das geht jedenfalls aus neuen Daten des Statistischen Bundesamtes hervor. Der Anteil der USA bei deutschen Exporten, der ist so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr. Das schafft Stabilität, wenn es zum Beispiel um die Wirtschaftsbeziehungen geht, mit Blick auf die USA. Es macht aber auch verwundbar, wenn es zu politischen Turbulenzen kommt. Zum Beispiel bei einem Wahlsieg von Donald Trump. Mischa Erhardt berichtet.
Knapp 10% aller Exporte deutscher Unternehmen sind im vergangenen Jahr in die USA gegangen. Damit waren die USA das 9. Jahr in Folge das wichtigste Abnehmerland hiesiger Produkte. Edgar Walk, Chefvolkswirt des privaten Bankhauses Metzler.
In den vergangenen Jahren haben die USA noch mal erheblich an Bedeutung gewonnen. Das hängt damit zusammen, dass China sich seit Jahren in einer schweren Wirtschaftskrise befindet. Die deutschen Exporte nach China schrumpfen. China war ja früher sehr wichtig für uns, während die USA in den letzten Jahren ja sehr starkes Wirtschaftswachstum hatten, deshalb auch natürlich mehr nachgefragt haben. Und so kann man sich eigentlich erklären, warum die USA für uns so wichtig geworden sind.
Dabei sind Branchen wie die Autoindustrie und der Anlagen- und Maschinenbau sehr stark auf den amerikanischen Absatzmarkt fokussiert. Im Falle der Maschinenbauer liegt das auch am US Inflation Reduction Act, mit dem die Reindustrialisierung in den USA gefördert und vorangetrieben werden soll. Neu entstehende Firmen setzen dabei offenbar auch auf Maschinen made in Germany. Sehr stark in die USA orientiert ist auch die deutsche Pharmaindustrie.
Also fast ein Viertel aller Exporte der deutschen Pharmaindustrie gehen in die USA. Und für mich selbst überraschend war auch, dass der US-Markt für die deutsche Pharmaindustrie so eine große Bedeutung hat.
Andere, wie die chemische Industrie dagegen, spielen beim Handel mit den USA eher eine Nebenrolle. Unter anderem, weil die Energiepreise in den USA deutlich günstiger sind als hierzulande. Auch als Herkunftsland deutscher Importe haben die USA an Bedeutung gewonnen in den vergangenen Jahren. Im Jahr 2023 betrug der Anteil an den Importen insgesamt knapp 7%. Das ist der höchste Wert seit 2004. Auf die anstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA blicken Ökonomen wie Volker Dreyer daher mit Sorge. Der Außenwirtschaftschef der deutschen Industrie- und Handelskammer erwartet vor allem bei einem Wahlsieg des republikanischen Kandidaten Donald Trump schwierigere Handelsbeziehungen.
Die Trump-Administration hat ja durch ihr Verhalten in der vergangenen Legislatur unter Beweis gestellt, dass es für symbolhafte Aktionen, dass sie dazu neigt und damit auch Deutschland und Europa vielleicht auch mit einer restriktiveren Handelspolitik, vielleicht mit protektionistischen Maßnahmen überzogen werden. Die Gefahr besteht, gerade durch die Entwicklung der aktuellen Statistik, dass die Exportüberschüsse eher zunehmen als abnehmen.
Im Raum Zumindest in Wahlkampfreden Donald Trumps steht auch eine generelle Einführung von Handelszöllen auf alle Waren, die in die USA importiert werden.
Wir sind in ganz vielen Märkten unterwegs und dann würden solche neuen Zollsätze, und dann sprechen wir noch nicht über die Gegenreaktion von anderen Ländern, die würden Sand ins Getriebe bringen, sich wie ein Mehltau über die Möglichkeiten unserer international aufgestellten Wirtschaft legen.
So DIHK-Außenhandelschef Volker Dreyer. Edgar Walk vom Bankhaus Metzler sieht das ähnlich. Bis hin zu der Gefahr eines möglichen globalen Handelskrieges, bei dem die hiesige, exportorientierte Wirtschaft nur verlieren könne.
Das würde natürlich die Beziehung erheblich belasten. Und ist auch klar, dass dann die EU dann Gegenmaßnahmen ergreifen wird. Es gibt dann also einen Handelskonflikt mit Zöllen und Gegenzöllen. Wenn tatsächlich 20% kommen, dann haben wir eine Situation wie in den 1930er Jahren. Da hatten wir auch schon mal einen globalen Handelskrieg, der erhebliche negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft hatte. Also Donald Trump ist unglaublich gefährlich für den Welthandel und für den deutschen Export in die USA. Man darf das nicht unterschätzen.
Edgar Walk im Beitrag von Mischa Erhardt war das. Die Internationale Energieagentur in Paris hat ihren Jahresbericht vorgelegt. In dem fordert sie angesichts von Kriegen und Krisen einen schnelleren Umbau der weltweiten Energieversorgung. Holger Beckmann berichtet.
Kriege, Krisen, eine instabile Weltlage. Für die Internationale Energieagentur in Paris ist all das eine Aufforderung an die Staaten der Erde, die Energieversorgung schneller als bisher klimaneutral zu machen. In ihrem heute veröffentlichten Jahresbericht kommt die Organisation mit Sitz in Paris zu dem Schluss, dass alles, was man bei der Energieproduktion bisher für sicher und verlässlich gehalten habe, nicht mehr sicher und verlässlich sei. Im Gegenteil, zunehmende und mit Gewalt ausgetragene internationale Konflikte gefährdeten die bisherigen Versorgungssysteme und der Klimawandel zeige die Notwendigkeit, den CO2-Ausstoß deutlich zu reduzieren. Dennoch, so die Organisation, gäbe es ab Mitte des Jahrzehnts vermutlich eine weltweit abnehmende Rohölnachfrage, was den Preisdruck senke und Verbraucher entlaste. Diesen Spielraum sollten Staaten nutzen, um die Energiewende mit erheblichen Investitionen stärker voranzutreiben, so die Energieagentur. Den jetzigen Berechnungen zufolge könnte erneuerbare Energie bis 2030 bereits mehr als die Hälfte der weltweiten Stromversorgung ausmachen. Allerdings reiche das nicht aus, weil auch Kohle, Gas und Öl zum Heizen und als Kraftstoff schneller durch grüne Energieträger ersetzt werden müssten.
Das war ein Beitrag von Holger Beckmann. Hier ist der Deutschlandfunk mit der Sendung Wirtschaft am Mittag. Und jetzt schauen wir für Sie in die Zeitungen von heute. Noch genauer gesagt in die Kommentarspalten. Hier kommt die Wirtschaftspresseschau.
Das Handelsblatt beschäftigt sich mit den neuen Klimaschutzverträgen, die Wirtschaftsminister Habeck gerade unterzeichnet hat. Diese seien an sich ein geeignetes Förderinstrument für die Transformation der Industrie hin zur Klimaneutralität. Wichtiger aber noch seien die Rahmenbedingungen. Zu hohe Energiepreise, lähmende Bürokratie und ein unattraktives Steuersystem sind die wahren Investitionsbremsen. Hier fehlt es der Ampelkoalition an Ehrgeiz. Klimaschutzverträge und Zuschüsse für neue Stahlwerke werden das nicht ausgleichen können, erst recht nicht, wenn sie von kleinteiliger Regulierung begleitet werden. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung überzeugt das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Verträge nicht. Bis zu 165 Euro je eingesparte Tonne CO2 schießen die Steuerzahler aktuell zu. Selbst wenn der Preis mit dem technischen Fortschritt sinken sollte, der Verdacht, dass das Projekt Klimaneutralität nur mit einer Dauersubventionierung der Wirtschaft zu erreichen sein wird, bleibt. Die gesamte Wirtschafts- und Klimaschutzpolitik von Habeck setzt darauf, dass alle anderen Länder das Erreichen der Pariser Klimaziele so ernst nehmen wie Deutschland. Wenn man sich auf der Welt umschaut, kann davon aber keine Rede sein. Das Straubinger Tagblatt nimmt die Steuerpläne der SPD unter die Lupe. Das moderat höhere Steuern sehr gut Verdienende nicht ins Armenhaus bringen, hat CDU-Bundeskanzler Helmut Kohl vor Jahrzehnten schon bewiesen. Im angeblich reichen Deutschland verfügt 1% der Menschen über ein Drittel des gesamten Vermögens. Im internationalen Vergleich gilt Deutschland damit als besonders ungerecht. Und tatsächlich würden viele Betroffene eine höhere Besteuerung auch akzeptieren, wenn sie wüssten, ob nur umverteilt wird oder ob damit wirklich Familien geholfen wird, die Kinder in anständigen Schulen gleichberechtigte Bildungschancen erhalten oder ein Studium keine Frage des Elternhauses ist. Vielleicht wird der Wahlkampf ja doch spannend. Die Süddeutsche Zeitung ist der Meinung, dass eine Reform der Einkommensteuer allein nicht reicht. Vielmehr muss jede Reform die Vermögensteuer oder, wenn man das aus ideologischen oder Praktikabilitätsgründen nicht will, die Erbschaft- und Schenkungssteuer einbeziehen. Sie nämlich wären in einer idealen Welt das eigentliche Korrektiv. Das weiß auch die SPD, die konkrete Vorschläge aber bisher schuldig geblieben ist.
Und das war die Wirtschaftspresseschau hier im Deutschlandfunk. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Hier folgt gleich im Anschluss die Sendung Deutschland heute nach den Nachrichten. Vielen Dank, sagt Benjamin Hammer.